Der andere dachte vielleicht, kommt davon, wenn man es nicht kann und sich mit Bach misst. Vielleicht hat sie ja jemand wiedererkannt, der er das letzte Mal gescheitert ist. Oft ist es doch im Leben, also wir lachen ein bisschen stolze Glocke rum, suchen Anerkennung und Zuspruch, was der Franz ja gesagt hat. Und oft können wir das nicht, was wir wollen. Oder wir nehmen uns zu große Dinge vor. Bach, obwohl ich nur 2 Jahre Klavierunterricht gehabt habe, mit 10 und 11, dann ist der Klavierlehrer gestorben. Oft. Das ging nicht mehr weiter. Meine Sicht als Optimist, ich habe aber trotzdem was. Ich habe die Liebe zur Musik und zum Klavier beibehalten und es waren jetzt nicht alle Töne schlecht. Ein paar Passagen zeigen vielleicht schon, dass es mir auch gelungen ist, was Bach ja auch wichtig war, ehrlichen musikalischen Lobpreis zu spielen. Es waren sicher Fehler drin, aber die Intention, Gott zu loben, habe ich schon auch in meinem Herzen. Aus lauter Hingabe und Liebe gegenüber Gott und aus vollem Herzen. Ich erinnere mich da an das Jungscha-Lied: Wer nicht singen kann, der brummt halt. Hauptsache du bist dabei. Und mir ist eine erste. Mir ist der erste Bibelvers da gekommen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist zwar in Samuel, also so die Königswahl geht, aber trotzdem. Unser Gott kommt ins Herzen blicken. Also, ich wollte damit Gott loben, auch wenn es nicht perfekt war. Andere fragen, darf man das überhaupt? Gott unperfekt loben? Sollte man, um den Schöpfer Gott loben zu können, nicht ein bisschen mehr Ernst und Professionalität voraussetzen? Das heute in der Predigt ist jetzt auch so vielleicht meine Meinung zu dieser ganzen Thematik perfekt und unperfekt. Und ich konnte auch verstehen, dass es andere gibt, die anders darüber denken. Ich akzeptiere es auch und sicher war es auch interessant, vielleicht dann nach der Predigt, wenn jemand völlig anderer Meinung ist, dass er kommt und ihnen drüber reden. Unperfekt. Und wie es Gott sieht. Der Franz hat das schon mit Perfektionismus auch gut erklärt. In Wikipedia steht drin, perfekt ist fehlerfrei, sehr gut, nicht überbietbar. Unperfekt ist korrekturbedürftig, verbesserungswürdig, unvollkommen. Und da kommen wir unserem Menschenbild doch etwas näher. Unvollkommen, das kennen wir bei uns. Und ich habe einen Predigttext gefunden. Nach welchem Maßstab Gott Menschen erwählt. Der steht in 1. Korinther 1, 26 bis 29. Die Überschrift ist eben, nach welchem Maßstab Gott Menschen erwählt. Schaut doch euch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen? Es gibt ja nicht viele unter euch, die nach den menschlichen Maßstäben klug, einfallsreich sind oder aus einer angesehenen Familie stammen. Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen, die Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Boah, das ist doch mal eine Anrede, Herr Paulus. Einfältig und die wenig Klugen. Okay, er schreibt es an die Korinther. Seid ihr nicht mir gemeint? Aber die Bibel ist voll von Geschichten über unperfekte Zeitgenossen, die Gott aber trotzdem für seine Ziele gebrauchen konnte. Noah war betrunken, Abraham steinalt, Jakob war ein Betrüger, Mose war ein Mörder, Gideon ein Angsthase, Rahab eine Prostituierte, David hatte Affären, Jona wollte vor Gott wegrennen, Saulus verfolgte Christen und so ganz weiter. Die Helden der Bibel sind unperfekt. Wir lesen von Menschen, die dieselben Ängste und Probleme und Herausforderungen meistern mussten wie wir. Wir lesen nicht von Heiligen mit einem perfekten Glauben. Aber warum macht es Gott? In Vers 27 steht drin, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Demütigen jetzt sicher nicht so als beleidigend zur Schaustunde gedacht, aber vielleicht von ihrem hohen Ross runterzuholen, dass sie nicht ganz so stolz sind. Und dann Vers 29, da steht es drin, niemand soll sich vor Gott rühmen. Wir sollen nicht unseren Stolz ausbauen und zeigen, wie toll das wir sind, bis ich vielleicht am Klavier versucht habe. Wenn wir schwach sind, ganz leer, dann kann Gott uns füllen und uns gebrauchen und seinen Geist wirken lassen. Dass es zur Ehre Gottes geschehe, dass er durch uns durchscheinen kann. Dass wir nicht auf uns stolz sind, sondern dankbar sind, was Gott, unser großer Gott, gemacht hat. Gott gebraucht also diese Anti-Helden, weil er zeigen will, dass Erfolg nicht aus uns Menschen selber herauskommt, sondern allein seine Gnade dafür sorgt, dass aus einer völlig verkorksten Situation was Gutes entsteht. Gott kann und will jeden Menschen in seiner Schwachheit gebrauchen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, steht in Lukas 5,31. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Oder in einer anderen Übersetzung, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. 2. Korinther 12, 9 kommt es auch, also sind jetzt andere Übersetzungen, aber da kommt es auch gut raus. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Für uns Menschen klingt das unlogisch. Und ich glaube auch, dass der Satz für uns sehr, sehr schwer zu begreifen ist und noch schwerer im Leben wirklich umgesetzt werden kann. Wenn wir noch ein bisschen Kraft haben, dann machen wir es doch selber. Nach unserem Ermessen. Und erst wenn wirklich nichts mehr geht, nach dem Scheitern, wenn wir ganz verzweifelt sind, dann lassen wir doch Gott oft erst ran. Wie wäre es wirklich, wenn wir in einer nächsten Schwachheit oder wenn wir gescheitert sind, wirklich Gott voll zum Zuge kommen haben. Ich erinnere mich an die Jahreslosung aus der Werner Schindler da, wo er gesagt hat, alles in Liebe, probieren Sie mal mit 10%. Wer weiß, dass wir dann, wenn wir uns wirklich schwach fühlen, dass wir Gott ranlassen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott uns in unserer Schwäche gebrauchen will, mit seiner Kraft. Aber auch selber sprengt Gott mit seiner Menschwerdung und seinem Wandeln auf der Erde unsere Logik. Jesus wurde in einem Stall geboren. Er pflegte die meisten Beziehungen nicht zu den Reichen und Mächtigen. Er nahm sich den Angestoßenen an und den Normalen. Und schließlich hing er dann wirklich so fast nackt am Kreuz. Nichts mehr zu sehen und hören von seiner großen Macht. Ein wimmernder, nackter Jesus, der einfach stirbt, wie ein Mensch. Aber dann eben der noch viel größere Machtbeweis. Als alle Gottes Sohn am Boden sind, gescheitert, dann besiegt er den Tod und er steht auf. Und er gehört dann nicht zu den Mächtigen, sondern als erster zeigt er sich den Frauen. Aber vom perfekten Leben. Wir Menschen, unsere Gesellschaft, wir sind anders. Und wir leben auch in unserer Gesellschaft. Um uns herum sind einfach andere Maßstäbe. Schon als Kinder sind unsere Helden Popeye, Pippi Langstrumpf, Cold Seavers, Bud Spencer, also aus meiner Generation jetzt. Also die Starken, das sind unsere Helden, schon in der Kindheit. Wenn wir jetzt in Bibelvers wieder zurückkommen, zu den Korinthern, auch vor 2000 Jahren waren die Korinther sicher nicht erfreut, als Paulus in diesem Bibelvers gesagt hat, ihr seid einfältig, unklug, unmächtig, wenig einflussreich. In der blühenden und lebendigen griechischen Handelsmetropole waren aber sicher auch ähnliche Lebensideale wie heute angesagt. Anerkennung haben, etwas erreichen, wichtig sein, Einfluss haben. Wichtig war diesen Leuten auch immer am neuesten Wissen zu sein. Damals war es sicher nicht so einfach wie jetzt. Der Beste zu sein. Besitz und Wohlstand waren eigentlich in meiner Gemeinde eigentlich schon auch verbreitet und ja, es war so ein Lebensideal. Und das hört sich doch jetzt auch nicht recht viel anders an wie bei uns. So lacht doch auch unsere Gesellschaft. Und das soll jetzt auch nicht mit erhobenen Zeigefinger sein, nein, böse Welt, sondern wir leben einfach in dem System drin und oft auch danach. Vom Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Familie, Freundeskreis, Gemeinde, immer geht es doch darum, stark zu sein, Erfolg zu haben, gelobt zu werden. Wir streben auch oft schon nach Perfektion. Das perfekte Leben, die perfekte Schule finden und dort auch perfekt zu sein. Den perfekten Beruf zu haben, den perfekten Partner, einen perfekten Urlaub zu erleben, die perfekte Hochzeit. Die Kinder sollten doch perfekt sein. Die perfekte Gemeinde und vielleicht auch den perfekten Glauben zu haben. Aber es erzeugt halt auch Druck, Erfolgsdruck. Wir wollen doch dem entsprechen und dazugehören. Es sind doch ganz normale Bedürfnisse. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Aber wir Menschen, wir schaffen es doch immer wieder, völlig zu übertreiben. Unsere Bücherläden sind total voll mit Ratgebern, wie wir uns selbst optimieren können, aber auch von Ratgebern, wie man aus diesem anstrengenden Perfektionismus wieder rauskommt. Und gerade auch die sozialen Netzwerke. In denen laufen wir Gefahr, den Trend wirklich auf die Spitze zu treiben. Also ein perfektes Bild habe ich da oben gefunden. Es wird einem mit so überarbeiteten Bildern perfekte Haut, perfektes Haar vorgegaukelt. Dass man erfolgreich ist, dass man den perfekten Urlaubsort hat, das perfekte Urlaubsfoto. Es gibt so viele Unfälle, die passieren, weil Leute, das war letztlich erst in der Zeitung gestanden, das perfekte Urlaubsfoto machen wollen. Man zeigt eben nur die schönen Seiten. Man legt ein paar Filter drüber, dass es sogar noch schöner ist als die Wirklichkeit. Und viele Jugendliche, oder bei meinen Schülern, werden gesagt, die fallen ja oft drauf rein. Manche Jungen sind schlank oder eifern den Muskelprotzen nach und sehen das als ihr Lebensideal. Erfolgreich, reich, sexy, angesehen. Das sind viele Lebensvorstellungen von Jugendlichen. Oder vielleicht auch für uns. Aber oft stellt sich heraus, dass das alles gar nicht so perfekt ist. Dass die zwar lachen auf den Bildern, aber vielleicht gar nicht glücklich sind. Und einige Internetstars sind sicher auch unter der Last dann schon zusammengebrochen. Weil es eben auch so viel Druck erzeugt. Oder man ist enttäuscht, wenn man es dann doch nicht schafft. Immer wieder erschüttern auch Suizide von so erfolgreichen Stars die Nachrichten. Und wir denken doch, die haben es doch eigentlich geschafft. Und wenn ich dann in die... Das kommt noch nicht ganz nach. Nicht ganz perfekt. Und wenn ich dann in die Zukunft schaue, dann sehe ich noch sehr, sehr seltsame Tendenzen. Es gibt in YouTube eine Menge an Influencern, an Beeinflussern, die dir in allen Lebensbereichen erzählen, wie du deine Ernährung, deine Fitness, deine Partnerschaft, deine Karriere perfektionieren kannst. Alles kann man noch besser machen. Grundsätzlich ist es jetzt sicher kein schlechter Gedanke. Aber wo ist dann die Grenze, dass es nicht mehr normal ist? Selbstoptimierung ist ein großer Trend in der Gesellschaft. Fitnessuhren, Blutdruckmesser, Pulskontrolle, Schlafkontrolle. Immer mehr Menschen erfreuen sich an solchen Geräten. Und die sind dann wirklich gut in ihrem Tun und helfen an sicher auch, Dinge zu verbessern, im Training zu bleiben oder man merkt, wo etwas nicht stimmt. Aber ab wann wird es schwer? Ab wann stehe ich dann unter Druck? Weil ich schon wieder nicht besser geworden bin. Verzeiht mir die Uhr eine Krankheit oder eine Schwächephase? Oder zeigt sie einfach gnadenlos rationell, dass ich schlechter geworden bin? Am Ziel vorbei, ich kann es nicht mehr erreichen. Oh nein, es ist 22 Uhr und ich habe heute das Training von dem Stress vergessen. Soll ich jetzt noch Zwang und Druck? Dann macht man ganz komische Sachen, die man vielleicht normal nicht macht. In YouTube bin ich auch auf ein YouTube-Video, logischerweise, gestoßen von Johannes Hartl, der in Augsburg dieses Gebetshaus hat. Und den verfolge ich manchmal. Und der hat so eine Idee verfolgt. Und ich habe mich da ein bisschen informiert. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Er hat über ein Buch geredet, das Homo Deus heißt. Also der Gottmensch, den hat ein ganz bekannter Autor Harari geschrieben, dieses Buch. Und ja, ganz viele Leute, die jetzt auf der Weltwirtschaft in Davos da auf dem Forum sind, finden die Ideen total gut. Und es geht um den Transhumanismus, also was nach dem Menschen kommt. Der Larry Page, Google-Mitbegründer, forscht daran, das menschliche Bewusstsein digital zu speichern, um es dann wieder auf andere Körper übertragen zu können, um im Endeffekt dann ewig leben zu können. Der Elon Musk, vielen von Tesla bekannt, arbeitet auch an der Verlinkung zwischen Gehirn und Computer. Man forscht daran, das Altern zu überwinden, den Tod zu überwinden. Und das ist jetzt nicht bloß so Science Fiction aus einem Film, sondern diese Idee ist auch weit verbreitet. Dass die Menschen mit Hilfe der Technologie in eine so schreiben sie denn, gesündere, bessere und lebenswertere Zukunft kommen. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt bei diesem Perfektionismus sind, dass die Technik das, was der Mensch nicht schafft, ausgleicht. Dass die Menschen wirklich auch noch perfekter werden. Also dass man sie mit Technik einbaut, um dann wirklich perfekte Menschen zu erschaffen. Dass man das Gehirn durch Implantate und den Anschluss ans Internet in ungeahnte Bereiche führt, dass man durch Geneingriffe sich perfekte Babys bauen kann, dass Krankheiten durch Nanoroboter in der Blutbahn erkannt und geheilt werden. An sowas wird wirklich geforscht oder zumindest als Ziel ausgegeben. Ziel ist, die perfekte Welt zu schaffen. Aber das ahnen wir schon, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir schaffen es doch nicht einmal, unsere Probleme bei Hunger, Zerstörung des Planeten oder sinnloses Töten im Krieg zu lösen. Wir Menschen sind einfach nicht perfekt. Wir sind unvollkommen. Für ein paar reiche Menschen wird es vielleicht ein Thema, aber nicht für uns Normalen. Schon gar nicht für Menschen in ärmeren Ländern. Es wird die Menschheit nur weiter spalten. Genau deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir als Christen in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft das vermitteln, dass Gottes Maßstäbe andere sind. Dass es nicht darum geht, sich immer nur selbst zu optimieren, perfektionistisch zu leben. Es ist ja jetzt nicht schlecht oder böse, aber dass wir da, wo wir Kinder in unsere Gesellschaft Gottes Gedanken doch auch mit einbringen. Du musst nicht perfekt sein. Gott arbeitet auch mit Unperfekten, mit Antihelden. Es ist zwar unlogisch, unperfekt zu sein und mit unserem Denken nicht vereinbar. Aber Gott ist liebevoll, er verurteilt uns nicht, lässt Fehler zu, verzeiht sie, gibt uns einfach so einen Wert, nicht aufgrund unserer Leistung und hat uns einfach unendlich lieb. Und dass wir das in unserer Gesellschaft, was so ganz komische Tendenzen gibt, auch mit reinbringen, in Gesprächen, in Situationen, in Arbeit, Beruf, da wo wir halt unterwegs sind. Ich würde jetzt auch sagen, die Schlauen und Erfolgreichen und Mächtigen, wie wir es in den Bibelfers gehabt haben, sind sicher auch nicht ausgeschlossen. Und man darf auch an sich arbeiten und sich optimieren. Das wollte ich jetzt damit nicht machen. Aber es wird irgendwann kommen, dass wir scheitern und dass wir dann einfach wissen, dann ist Gott in uns stark. Es sind also nicht die Heiligen mit dem unerschütterlichen Glauben, die Erfolge feiern, sondern genau die Antihelden wie du und ich. Das heißt, es soll uns nicht alles egal sein, aber dass wir aus unseren Talenten das Beste machen. Und welche Firma hat es denn eigentlich geschafft, mit Versagern schon 2000 Jahre so erfolgreich zu sein? Am Ende habe ich dann noch 4 Tipps fürs unperfekte Leben gefunden. Dass man sich vom gesellschaftlichen Druck frei macht und nicht an der perfektionistischen Lebenslüge festhält. Es ist sicher manchmal nicht leicht, weil nur Gott schafft es eigentlich, perfekt zu sein. Der erste Tipp wäre, bewusst unperfekt sein. Wir haben es wahrscheinlich gelernt, von Kindheit auf an, alles immer gut zu machen, saubere Arbeit abzuliefern. Und wir haben einen gewissen Anspruch an uns. Ich hätte jetzt auch einfach nur eine Lesepredigt vorlesen können. Nee, mache ich nicht. Pläne machen, organisieren, Ziele erreichen, das sind auch sinnvolle Wünsche. Aber wenn es nicht klappt, müssen wir nicht völlig enttäuscht sein. Einfach mal versuchen, es dann so stehen zu lassen und sich von Gott auffangen lassen. Vergleichen ist ab sofort verboten, hat der zweite Tipp geheißen. Die Stärken und Talente der Menschen sind unterschiedlich verteilt und in 1000 verschiedenen Kombinationen vorhanden. Das macht uns alle einzigartig. Also bringt das Vergleichen eigentlich auch nichts. Anstatt sich ständig zu fragen, weil andere alles besser machen als wir, sollen wir uns bewusst sein, dass die anderen Menschen andere Herausforderungen haben, die wir vielleicht nicht wissen. Die anderen sind anders, aber nicht besser oder schlechter als wir. Übung macht den Meister. Und ja, unperfekt sein ist anstrengend. Vielleicht sollte man wirklich klein anfangen. Immer öfter mal versuchen, mit einem Zwinkern über unsere Schwächen hinwegzusehen. Und vielleicht schauen wir auf unsere Erfolge und werden dankbar. Dankbar für das, was wir haben. Und dankbar auch für die kleinen Dinge. Und der vierte Tipp ist, Gott gebraucht auch Anti-Helden. Also die Anti-Helden in der Bibel können uns helfen, dass Gott eben mit Anti-Helden arbeitet und dass wir nicht perfekt sein müssen. In Gottes Augen hängt mein Wert nicht von dem ab, was ich tue. Ich muss nicht perfekt leben, sondern darf Gottes Gnade in Anspruch nehmen und durch sie leben. Ich bin Mensch und nicht Gott. Das darf ich mir immer wieder bewusst machen. So lässt es sich gut leben. Gott ist in den Schwachen mächtig. Gerade dann ist Gott groß, wenn ich mich schwach mache. Ich habe am Schluss noch ein Zitat von Gordon MacDonald, der gesagt hat, fast jeden großen Schritt, den ich in meiner Entwicklung gemacht habe, verdanke ich irgendeinem Fehler. Das war meine unperfekte Predigt und ich möchte am Ende noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns so unendlich lieb hast, dass du für uns schon so viel gemacht hast, dass du im Glauben für uns schon alles bereitet hast, dass wir vor dir eigentlich mal Leistung bringen können. Dafür danke ich dir. Und hab doch einfach, verzeih uns, wenn wir Menschen trotzdem immer in unserem Hamsterrad sind und versuchen, besser zu werden, etwas zu leisten, vor dir Anerkennung zu haben, weil wir jetzt was Besonderes für dich gemacht haben. Herr, wir kommen da alle ganz schlecht immer raus. Hilf uns dabei einfach auch, ja, das einzusehen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Nimm uns das einfach, diesen Druck weg. Hab Dank für alles, dass du uns annimmst, wer wir sind. Hilf uns doch auch, diesen Gedanken in unserer Gesellschaft weiterzugeben, dass die Leute nicht wirklich perfekt werden müssen. Dass wir sie als Christen einfach aufnehmen können, dass wir ihnen sagen können, ja, es kostet Energie und viel Druck. Und dass es da einen gibt, der uns ohne Bedingungen liebt und da ist. Herr, hilf uns doch einfach, ja, im Weg mit dir, es immer wieder in kleinen Schritten vielleicht zu lernen. Wir werden wieder scheitern und werden hinfallen. Hilf uns da einfach auf, nimm uns an deiner Hand und werd dann mit deiner Kraft, wenn wir schwach sein, dann regier du mit deiner Kraft in uns. Amen.